Doch, ich wünsche allen einen guten Morgen. In Offenbarung 21 wird das beschrieben, worauf wir Christen hoffen. Also die Christen, die Jesus als ihren Erlöser anerkennen, Gott als ihren Schöpfer anerkennen, eben auf dieses ewige Leben hoffen. Die Christen hoffen auf ein Leben in der ewigen Herrlichkeit bei und mit Gott. Und Gott hat immer wieder versucht, uns Menschen das zu erklären. Er hat es versucht, uns Menschen die Ewigkeit zu erklären. Er hatte dabei immer so diese Herausforderung, dass er dieses ewige, vollkommene, göttliche erklären musste mit diesen irdischen, zeitlichen Begrenzen. Und hier in der Offenbarung, in diesem Text der Offenbarung, gebraucht Gott ein Bild, das Bild der ewigen, herrlichen Stadt. Und wie es dort einmal sein wird. Gott weist aber nicht nur darauf hin, was dort sein wird, sondern er weist auch darauf hin, was nicht dort sein wird. Ich lese nochmal Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und was Tränen, Leid, Schmerz, Abschied nehmen, Tod, was das bedeutet, das können wir uns alle nicht nur vorstellen, sondern ich denke, wir haben das alle in irgendeiner Art und Weise auch schon mal erfahren. Und Gott erklärt, dass all diese Schmerzen und Tränen, dieses Leid, die Traurigkeit, dass es das eines Tages alles nicht mehr geben wird. Und wenn wir nur daran denken, denken wir doch schon, alleine das ist doch schon Herrlichkeit, oder? Und darüber hinaus erklärt die Bibel aber auch, dass es Menschen geben wird, die eben nicht in dieser ewigen Stadt sein werden, weil sie diese Einladung Gottes nicht angenommen haben. In der herrlichen Ewigkeit bei Gott, da wird es eines Tages nur Freiwillige geben. Gott zwingt keinen Menschen, dass er sein Leben hier auf der Erde mit Gott lebt. Und Gott zwingt auch keinen Menschen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Gott hat Sehnsucht danach, auch mit dir, mit jedem Menschen in Gemeinschaft zu leben. Aber er zwingt niemanden. Wer die Gemeinschaft mit Gott ablehnt, der wird dann eines Tages, also nicht nur hier auf der Erde, sondern auch eines Tages in der Ewigkeit von Gott fern existieren müssen. An diesem Ort dann, der Gottesferne, dort wird dann Leid, Angst und Schmerzen sein, in der Ewigkeit. Aber Gott sei Dank, das muss nicht so sein. Gott lädt jeden ein, dieses ewige Fest mit ihm zu feiern, in der ewigen Herrlichkeit. Und deshalb ist diese Aufforderung ja nicht von mir, sondern von Gott. Lasse dich einladen von Gott, dieses Angebot der Hoffnung anzunehmen. Es ist eine Hoffnung über den Tod hinaus. Eine Hoffnung, die uns auch jetzt schon hier auf der Erde erfüllen kann mit Freude und Frieden und zuversichtlich macht. Es ist eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, ohne Leid, in der Ewigkeit bei Gott. Und das ist eine wirklich wunderbare Hoffnung. Und es lohnt sich, dass wir darüber nachdenken. Ja, es ist schon angeklungen, heute haben wir ja einen Feiertag, ein Feiertag, der Totensonntag heißt. Es ist der letzte Feiertag im Kirchenjahr, nächsten Sonntag ist schon der erste Advent. Der erste Advent ist der erste Tag im Kirchenjahr. Im Advent erinnern sich die Christen an die Zeit, als die Menschen auf das erste Kommen von dem Retter der Menschheit warteten. Und das ist etwas Schönes, da freuen wir uns drauf, da freuen wir uns darüber. Und dann immer wieder so am letzten Tag des Kirchenkalenders, Totensonntag. Ein Feiertag, der den Namen Totensonntag hat. Passt das überhaupt? Feiertag, Totensonntag, was sollen wir da feiern? Das Sterben? Deshalb gehen einfach einige dazu über und nennen diesen Tag dann Ewigkeitssonntag. Aber wenn wir das tun, dann wird ja so getan, als ob es den Tod gar nicht gäbe. Tatsache ist, ja, an den Tod wollen wir nicht erinnert werden. Aber warum schließt denn dann das Kirchenjahr mit so einem Feiertag, Totensonntag? Ja, eben genau deswegen, weil wir das Sterben und den Tod nicht einfach wegretuschieren können. Der Tod ist real und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wenn wir an die Ewigkeit denken und den Feiertag Totensonntag dann einfach Ewigkeitssonntag nennen, dann sollte uns bewusst sein, ja, dass zum einen unsere Ewigkeit bei Gott ewig sein wird, aber zum anderen das ewige Leben auch in der Finsternis, in dieser Trennung von Gott, auch das wird ewig sein. Alle Menschen werden ewig leben, alle. Wir sind dazu bestimmt, ewig zu leben, entweder in der ewigen Herrlichkeit bei Gott oder in der ewigen Finsternis ohne Gott. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diejenigen, die diesen Kirchenkalender festgelegt haben, das auch gut bedacht haben. Ein Tag, an dem wir uns daran erinnern, also mindestens ein Tag im Kirchenkalender, ja, dass auch wir sterben müssen. Denn der Tod kommt unaufhaltsam auf jeden von uns zu. Und deshalb ist diese Bitte im Psalm 90 eine sehr wichtige Bitte. Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, nicht damit wir in Depressionen verfallen, sondern eben, dass wir klug werden und damit richtig umgehen. Beides ist wichtig, dass wir den Tod nicht einfach ignorieren, aber dass wir nicht dabei resignieren, sondern den richtigen Umgang damit lernen. Deshalb spreche ich am Totensonntag am liebsten immer von beidem, vom Totensonntag und vom Ewigkeitssonntag. Es gibt das Leben bei Gott, und das nennt die Bibel Himmel, und es gibt das Leben ohne Gott, und das nennt die Bibel Hölle. Und wir Christen, wir reden ja oft davon, dass wir gerettet sind. Ja, wenn wir so uns unterhalten, dann sagen wir sind gerettet, befreit, freigesprochen, herausgerissen, erlöst, freigekämpft, losgekauft und so weiter. Aber wenn wir das einem Menschen erzählen, dann wird uns doch irgendwann mal die Frage stellen, ich verstehe das gar nicht, wovon befreit? Ja, wenn einer keine Ahnung von hat, der wird da doch irgendwann mal nachfragen, ihr redet immer davon, befreit. Ja, befreit wovon denn? Und deshalb ist es wichtig, dass wir Christen von beidem reden. Ohne Gott geht es auch in die Ewigkeit, aber es ist dann die Hölle, aber mit Gott in die ewige Herrlichkeit. Wobei ich davon überzeugt bin, der Schwerpunkt unserer Gedanken sollte immer bei Gott und seiner Herrlichkeit sein. Denn wir sollten dem Teufel niemals zu viel Raum in unserem Gedanken und in unserem Leben geben. Wir wissen, dass der Teufel da ist und auch diese ewige Trennung von Gott einmal schrecklich sein wird. Deshalb habe ich auch darauf hingewiesen. Aber wir sollten den Schwerpunkt unserer Gedanken, unserer Hoffnung, mit dem, was wir uns auseinandersetzen, sollte immer bei Gott sein und seiner Herrlichkeit und dem, was er alles für uns Gutes vorbereitet hat. Zum einen geht es also heute um dieses Thema, diese Bitte von Menschen zu Gott, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich sage es nochmal, eben lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, nicht damit wir in Depressionen fallen, sondern dass wir klug werden. Und zum anderen habe ich noch dieses Thema ergänzt mit dem Vers 18 aus dem Predigttext. Gottes Geist öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Ich lese den Predigttext, der steht in Epheser 1, die Verse ab Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ein ganz wunderbarer Text. Wir setzen uns jetzt mal so ein bisschen damit auseinander. Vers 18. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Ich hatte ja auch hier im Gottesdienst schon das eine und andere Mal darauf hingewiesen, dass ich immer wieder begeistert bin, wenn die sogenannte moderne Wissenschaft biblische Tatsachen beweist. Oftmals bringt diese Wissenschaft den Beweis für biblische Aussagen, obwohl sie gar nicht das Ziel haben, biblische Wahrheiten zu beweisen. Sie forschen einfach, entdecken etwas Neues, freuen sich darüber und wenn man dann genau hinschaut, dann stellt man fest als Christ, da haben sie etwas bewiesen, was in der Bibel schon lange steht. Ich habe schon immer daran geglaubt, wenn in der Bibel darüber berichtet wird, dass wir auch mit unserem Herzen etwas wahrnehmen können. Also das Herz nicht nur zum Pumpen unseres Blutes da ist. Und seit einigen Jahren, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, wissen die Mediziner, dass auch in dem Herz, also einige Mediziner gehen sogar so weit, dass sie sagen, im Herzen des Menschen ist sogar so ein kleines Gehirn. Mit diesem Gehirn kann das Herz etwas wahrnehmen und kann sogar den Körper und auch die Gedanken in unserem Kopf beeinflussen. Und auch in dem Predigttext von heute Morgen, da geht es ja auch um die Wahrnehmungsfähigkeit unseres Herzens. Wir werden aufgefordert, mit den Augen unseres Herzens zu sehen. In diesem Bibeltext geht es also darum, dass wir erkennen, was für eine wunderbare Hoffnung wir Christen in Christus haben. Was brauchen wir dafür? Vers 17 steht, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn immer besser kennenlernt und die Augen unseres Herzens. Wenn in der Bibel vom Herzen gesprochen wird, dann wird im Grunde genommen immer so das ganze Sein von uns Menschen gesprochen, gemeint, unsere Gefühle, der Verstand und auch unsere Seele. Mit allem, was wir sind, sollen wir in der Lage sein, Gott zu erkennen und zu begreifen, was Gott alles für uns vorbereitet hat. Der Vers 17 jetzt. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Dieser Vers ist als auch eine wichtige Basis dafür, fürs Erkennen, fürs richtige Erkennen. Es geht unter anderem ums Beten. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Wir reden nicht ins Leere, sondern da ist der Gott, der uns gemacht hat, der Vater, unser Schöpfer, unser Erlöser. Wir dürfen uns diesem Gott im Gebet zuwenden und wenn man den mittleren Teil des Verses weglässt, dann wird es noch deutlicher, worum wir bitten sollen. Ich lese nochmal den Vers 17 ohne den mittleren Teil. Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Wenn wir uns die Fragen stellen, also wie soll ich Gott denn jetzt besser kennenlernen? Das ist ja oftmals so das Ziel von uns Christen. Wie soll ich Gott besser kennenlernen? Wie soll ich seine Weisheit erfahren? Wie soll ich seine Offenbarungen erkennen? Da müssen wir aus rein menschlicher Sicht gesehen, müssen wir sagen, das funktioniert nicht. Ich kann das nicht. Und dieser Vers sagt dann, und es geht doch. Es funktioniert. Es ist ein geistlicher Kampf. Es geht ums Gebet. Wir sollen dafür beten, dass Gottes Geist uns seine Wahrheit gibt. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann erkennen wir, dass wir aufgefordert sind, füreinander zu beten, miteinander zu beten, uns gegenseitig auch durch die Gebete ermutigen. Ich bete nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Christen, damit sie erfüllt werden mit der Weisheit Gottes. Und daran erkennen wir, dass es nicht aus unserer Kraft heraus geschieht, sondern aus der Kraft Gottes heraus. Gott wendet sich uns durch die Kraft seines Geistes zu und wir dürfen uns ihm mit unseren Gebeten ihm zuwenden. Einen Menschen wirst du immer besser kennenlernen, darüber sind wir uns einig, wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann muss ich mit ihm sprechen, mit ihm Zeit verbringen. Und anscheinend ist das bei Gott ganz genauso. Wenn du Gott besser kennenlernen willst, musst du Zeit mit ihm verbringen und mit ihm reden, still werden vor ihm. Worum geht es noch? Ab Vers 19. Es geht um eine für uns Menschen unfassbar, unvorstellbar große Kraft. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Diese Verse erklären, dass allein schon dein Glaube, also allein schon, wenn du an Christus glaubst, allein schon dein Glaube an Christus ein Beweis dieser Kraft Gottes ist. Denn kein Mensch kann von sich behaupten, dass er aus eigener Kraft, aus eigener Motivation heraus glauben kann. Es ist eine Glaubenskraft, die ihre wahre Stärke gerade in der Bedrängnis offenbart. Wir Christen sollten uns dessen bewusst sein und auch viel häufiger darüber sprechen, von dem Wunder der Bekehrung sprechen. Es ist ein Wunder, dass ich glauben kann, weil wir wissen, nicht alle Menschen sind gläubig. Sie haben dieses Wunder noch nicht erfahren. Im griechischen Text steht das Wort, also überall dort, wo Kraft steht im deutschen Text, da steht das griechische Wort Dynamis. Von Dynamis haben wir deutsche Worte abgeleitet wie Dynamo, Dynamit oder auch Dynamik. Die Kraft, von der der Text spricht, ist durch und durch durchdrungen mit der Dynamis Gottes. Und jetzt stell dir das mal vor, Gott behält diese göttliche Kraft, diese Dynamis Gottes nicht für sich. Er behält das nicht für sich, Gott lässt jedem Menschen an dieser göttlichen Dynamis, an dieser göttlichen Kraft teilhaben. Diese Kraft ermöglicht dir, allen Lügen des Satans zu trotzen und deinen Glauben zu leben. Diese Kraft ermöglicht dir auch, dass du den Tod überwinden kannst, dass du auch die Angst und den Schrecken vor dem Tod verlieren kannst, um die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Der Beweis dieser Kraft ist der Auferstandene selber, der ja den Tod schon überwunden hat. Es ist keine Theorie, sondern es ist schon Wirklichkeit geworden. Christus ist der Beweis, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Auch wenn wir eines Tages sterben, werden wir eines Tages leben. Am Tag seiner Auferstehung ist Christus einigen Menschen begegnet. Also der Predigtext heute spricht ja auch von der Auferstehungskraft Christus. Und jetzt geht es darum, am Tag, als Christus auferstanden ist, ist er auch noch einigen Menschen begegnet. Und immer dann, wenn Menschen dem Auferstandenen begegnen, dann werden eben diese Herzensaugen geöffnet. Bei einigen Menschen geht das immer schnell, bei einigen dauert es etwas länger. Aber Jesus nimmt sich die Zeit für dich, die du brauchst. Jesus ist an seinem Auferstehungskraft unter anderem zwei Jüngern begegnet. Diese beiden Jünger waren auf dem Weg in eine Kleinstadt namens Emmaus. Und diese beiden Jünger, die waren total bedrückt. Sie waren hoffnungslos, sie waren traurig und sie verstanden nicht wirklich, was da gerade passiert war. Und da begegnet ihnen Jesus. Zunächst erkennen sie ihn nicht, sie lassen sich auf ein Gespräch mit ihm ein. Und jetzt erklären doch tatsächlich diese ahnungslosen, betrübten Jünger dem allwissenden Jesus, was da gerade geschehen ist. Dass der auf den sie gehofft hatten, von ganzem Herzen ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, der ist gekreuzigt worden. Aber er hat ja gesagt, dass er wieder auferstehen wird. Und dann kommen ein paar Frauen und erzählen, er wäre auferstanden. Sie hätten ihn gesehen, aber das verstehen wir nicht. Also das hat ihre Herzen nicht erreicht. Und dann fängt Jesus an zu reden. Lukas 24, ein Vers aus diesem Ereignis, Lukas 24, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, also Jesus zu diesen beiden Jüngern. Und Jesus sprach zu diesen beiden Jüngern, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Habt ihr es gehört? Auch hier geht es wieder um das Herz. Und weil Jesus redet und die Jünger zuhören, deshalb fängt es jetzt an, dass sich das Blatt wendet. Jetzt erklärt Jesus, was sie nicht verstanden haben. Jesus nimmt sich die Zeit für die beiden, die Zeit, die die beiden brauchen. Und die Jünger nehmen sich die Zeit, auf Jesus zu hören. Also im Grunde genommen irgendwie so ein bisschen ungläubig noch. Aber dennoch nehmen sie sich die Zeit. Und währenddessen werden ihre, jetzt bleiben wir mal bei dem Bild von dem Predigttext, währenddessen werden ihre Herzensaugen geöffnet und sie erkennen den Auferstandenen. Je mehr wir uns mit dem Auferstandenen auseinandersetzen, desto mehr werden wir seine Dynamis, seine Kraft in uns auch erkennen und in uns groß werden und wir dadurch ermutigt werden. Also die beiden Jünger jedenfalls waren danach sofort stark ermutigt. Sie ändern nicht nur ihre Blickrichtung weg von der Hoffnungslosigkeit hin zu der Hoffnung, sondern sie ändern auch ihre Richtung. Also eigentlich wollten sie ja nach Emmaus, sie drehen um, laufen zurück zu den anderen voller Zuversicht. Ihr Herz ist erfüllt mit Freude, weil sie Jesus wieder einmal etwas besser kennengelernt haben. Die frohe Botschaft hat sich nun auch in ihrem Herzen ausgebreitet und sie lassen sich nicht mehr aufhalten, es auch den anderen zu erzählen. Christus ist tatsächlich auferstanden. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Vers 18 eingehen. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und bei solchen Texten müssen wir auch unser Herzensaugen öffnen, dass wir erkennen, ich bin gemeint. Ich nehme das ganz persönlich. Der erste Teil von Vers 18 ist ja auch ein Teil meines Predigtthemas. Nur beim Predigtthema hatte ich ja geschrieben, Gottes Geist öffne euch die Augen, damit es beim Thema schon deutlicher wird, wer. Und in Vers 18 steht halt er, eben der Geist Gottes, diese Kraft Gottes. Gottes Geist soll unsere Augen des Herzens öffnen. Und was das bewirken soll, nämlich, dass wir diese Hoffnung erkennen, wirklich erkennen, jeder von uns, die wir in Christus haben. Er, Gottes Geist, öffne auch die Augen deines Herzens. Und wenn du jetzt hier, wenn du Christ bist, wenn du von dir sagst, ich bin Christ, ich bin ein Christus-Nachfolger, eine Christus-Nachfolgerin, dann bist du jetzt gemeint. Du bist jetzt gemeint. In dieser Situation, in der du jetzt gerade bist. Lasse dein Leben von dieser Hoffnung durchdringen, jetzt, damit die Freude in deinem Leben, damit sich diese Hoffnung und diese Freude in deinem Leben ausbreitet, jetzt. Freue dich darüber, dass du gerettet bist, jetzt, nicht irgendwann und nicht nur in der Theorie, sondern jetzt. Gerettet wovon? Vom ewigen Verlorensein zum ewigen Gerettetsein. Gerettet aus der Gefahr der ewigen Hölle hin zur ewigen Herrlichkeit bei Gott. Gerettet aus diesen Klauen des Satans hinein in die Geborgenheit Gottes. Es ist Gott so wichtig, dass wir Christen Gottes wunderbare Herrlichkeit wirklich erkennen und auch annehmen, jetzt. Dann ist es für Gott auch wichtig, dass wir das wunderbare Erbe erkennen, welches Gott für uns bereithält. Gott tröstet uns nicht einfach nur damit, wartet mal ab, irgendwann habe ich mal irgendeine Überraschung für euch. Gott gibt uns die Möglichkeit, durch die Kraft seines Geistes, durch die Augen unseres Herzens, dass wir schon jetzt erfahren, es ist erfahrbar jetzt, diese Herrlichkeit in unserem Leben. Fange nicht irgendwann damit an, nicht heute Nachmittag, sondern jetzt. William Randolph Hearst lebte in den USA, schon vor längerer Zeit, 1863 bis 1951. Er war einer der einflussreichsten Journalisten seiner Zeit. Man sagt, dass circa ein Drittel der damaligen Amerikaner eine seiner Zeitungen las. Deshalb war er ein sehr reicher Mann. Mit seinem vielen Geld hatte er sich eine große Kunstsammlung angelegt. Er sammelte leidenschaftlich gerne Kunstwerke und er konnte es sich auch leisten. Über ihn wird berichtet, dass er eines Tages von einem äußerst wertvollen Kunstwerk hörte. Und das wollte er dann unbedingt haben. Und er beauftragte einen Mitarbeiter, ihm dieses Kunstwerk zu besorgen. Dieser Mitarbeiter forschte eine lange Zeit weltweit und diese Nachforschungen, die kosteten sehr viel Geld. Aber eines Tages war er erfolgreich und er hat es gefunden und stellte fest, dass dieses Kunstwerk in einem der Warenhäuser seines Chefs schon längst vorhanden war. Also dieser William Randolph war schon lange im Besitz von diesem Kunstwerk, was er ja eigentlich haben wollte. Und ich befürchte, dass es vielen Christen ganz genauso geht. Wir besitzen diese unermesslich wunderbare Hoffnung und sind nicht in der Lage zu erkennen, was das für unser Leben bedeutet. Wir suchen nach einem Sinn in unserem Leben und sind uns nicht wirklich darüber im Klaren, dass wir den eigentlichen Sinn unseres Lebens doch schon längst haben. Oftmals, da sind wir ohne Rast und Ruhe und machen dies und das und sind nicht in der Lage, die Ruhe und Sicherheit anzunehmen, die wir in Gott schon längst haben. Deshalb unternehmen wir so viel, um den Sinn und die Hoffnung unseres Lebens zu finden und erkennen nicht, dass wir es schon längst haben. Wir brauchen keine Mitarbeiter zu mobilisieren und sagt, macht euch mal auf die Suche nach dem Sinn unseres Lebens. Gott selber hat uns seinen Geist gegeben und die Möglichkeit gegeben, dass wir mit den Augen unseres Herzens erkennen können, den Reichtum und die Kraft, die wir in Christus schon längst haben. Ja, natürlich, dann kommen so die Einwände, aber ich muss doch Geld verdienen. Ja, das müssen wir. Unser Haus und Wohnung in Ordnung halten. Ja, auch das müssen wir. Und an so vieles denken in unserem Alltag, auch das, ja. Aber über dem allem und das Wichtigste in unserem Leben muss immer sein, dass wir es erkennen, dass wir es schon längst haben, das, wonach wir eigentlich suchen. Mit unserem Geld können wir es nicht kaufen. Nicht unsere Arbeit und nicht unser perfekt aufgeräumtes Haus kann uns den Blick dafür öffnen. Auch das Internet mit den unfassbar vielen Möglichkeiten kann uns keinen Zugang zu Gott bringen. Der einzige Weg ist der, wenn wir uns Gott zuwenden und wenn wir uns Zeit nehmen für ihn. Wenn wir bitten, ja, Gott, Vater im Himmel, hier bin ich und ich bitte dich, dass du mir meinen Blick, dass du mir die Augen meines Herzens öffnest, damit ich erkenne deine Kraft in mir. Alle Menschen, ich behaupte, alle Menschen haben dieselbe Sehnsucht und alle Menschen haben dieselbe Chance, egal wie reich, egal wie arm, egal wie gesund, egal wie krank. Für alle gilt dasselbe Gebet. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich. Gieß aus deine Liebe und Macht, nicht irgendwann, sondern jetzt. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir zusammen zu beten.